Weise. Heute wollen wir ja über Himmelfahrt nachdenken. Und netterweise hat ja Bernd dafür gesorgt, dass ich heute hier stehen darf, was ich auch gerne tue. Ne? Ich komme ja aus Abbesbüttel, ich bin der Ralf Becker und habe den Achim mitgebracht, der auch lange in Wolfenbüttel gewohnt hat und jetzt beim Psalmmann mitmacht. Und Wolfenbüttel ist mir sehr verbunden, weil ich hier in Vimmels eine Zeit lang gewohnt habe. Aber ich bin schon ganz lange in der Friedenskirche, schon fast 50 Jahre. Insofern ab und zu ist mal der Weg hier in Wolfenbüttel natürlich, weil ich Apothekenaußendienst arbeite. Ich verkaufe Arzneimittel in Apotheken und bin also kein hauptamtlicher Pastor, sondern ich darf hier so als einer von euch hier reden. Das ist sehr schön, dass ich das darf heute. Himmelfahrt, Einladung für einen Perspektivwechsel. Schauen wir uns doch mal das erste Bild an. Ja, Perspektivwechsel. Wenn wir uns das so vorstellen, wie Jesus so im Himmel aufgefahren ist, da kommen wir gleich noch zu. Es ist schon spannend. Es ist eine Herausforderung auch an unseren Verstand, ne, der ja oft so sehr geerdet ist. Was ist da eigentlich passiert? Und da will ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Welche Bedeutung hat Christi Himmelfahrt für dich? Und viele erleben das ja so als Auszeit, ne? So machen wir mal einen auf lange ausschlafen und dann mit Freunden treffen. Keine Schule, keine Arbeit, mal richtig ausschlafen und vielleicht auch Gemeinde wie hier. Das finde ich total schön. Und wir feiern ja Himmelfahrt als Vatertag, wobei nicht nur Väter feiern Vatertag. Ne? Man darf auch ohne Vater zu sein Vatertag feiern. Mit Bier und Bollerwagen gehören irgendwie dazu. Männer treffen sich, um gemeinsam durch die Straßen und Wälder zu ziehen und Spaß zu haben. Wenn man dann abends wieder zurückfährt, wir haben oft Konzerte gehabt zur Himmelfahrt, muss man immer aufpassen, weil die Männer sind dann nicht mehr auf den Gehwegen unterwegs, sondern sie nutzen die ganze Straße in einen etwas merkwürdigen Zickzack. Da muss man immer drum rumfahren, das ist ganz wichtig. Ja, also ein Feiertag, zwei Feste, Himmelfahrt, Vatertag, die eigentlich kaum was miteinander zu tun haben oder vielleicht doch. Und warum ist Himmelfahrt ein Grund zum Feiern? Für Jesus selbst, das wissen wir ohne Zweifelsohne, war es ein Grund, sich zu freuen. Und Jesus hat das auch mal kurz so gesagt, dass er sich auch freut, zum Vater zurückzukehren. Aber wir denken natürlich jetzt eher an uns. So, was bedeutet das für uns? Denn er hinterließ ja auch Freunde und Nachfolger und auf einmal war dann Jesus irgendwie nicht mehr da. Ist das jetzt irgendwie auch ein Grund, sich zu freuen? Und da haben viele echt Probleme mit. Und das ist vielleicht der Grund, warum Spiritus Sanctus dann nicht mehr so gelebt wird, sondern mehr auf Spirituosen gesetzt wird. Und gerade auch in Wolfenbüttel, habe ich gehört, gibt es einen großen Hersteller, genau von solchem Getränk, die wahrscheinlich heute ihren Meistumsatz machen, was ich sehr schade finde, ne? Weil das ist ein schlechter Tausch. Ne? Doch vielleicht schauen wir mal in die Apostelgeschichte direkt rein. Da lese ich euch ein bisschen was vor. Apostelgeschichte 1, die Verse 3 und 4 und 8 und 9. Und da steht, nach seinem Leiden und Sterben hatte er sich ihnen wiederholt gezeigt und ihnen die Gewissheit gegeben, dass er lebte. Während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an, verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Und weiter ab Vers 8, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Und nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Ja, jetzt gucken wir mal aufs nächste Bild. Ich war ja im März jetzt in Jerusalem und wenn man dann so auf Jerusalem guckt, sieht man vorne die Altstadt und hinten ist der Ölberg. Und da ist der Garten Gethsemane und genau da war die Himmelfahrt. Da ist also so 2-3 Kilometer von der Altstadt entfernt und wir sehen da auch dunkle Wolken da über den Ölberg. Also das ist tatsächlich, dass es da oft diesig ist und Wolken runterhängen. Und genau so eine, nicht die solche gleiche, aber so eine Wolke verhüllte Jesus, zog ihn mit nach oben, es klarte auf und er war nicht mehr da. Und die Jünger stauten nach oben und starrten nach oben. Und ich sag euch, ich würde auch nach oben starren, denke, wann kommt er denn wieder? Wo ist er hin? Und da starrten sie alle und es begann schon die Genickstarre. Da kamen zum Glück zwei Engel und die haben gesagt, ihr Galiläer, starrt nicht weiter nach oben, sondern Jesus ist wirklich aufgefahren. Also jetzt hier zu warten bringt nichts mehr. Macht das, was er gesagt hat. Und danach zogen sie fröhlich in den Tempel und haben Gott gelobt. Also alle, die da saßen, waren nicht traurig und haben die Taschentücher gezuckt, sondern sie sind in den Tempel gezogen und haben Gott gelobt, weil ihr Herz erfüllt war von einer großen Freude. Deswegen hat Himmelfahrt auch viel was mit Freude und mit Singen und mit Gott loben zu tun. Das haben die Jünger auch schon gemacht, als Jesus aufgefahren ist, und waren nicht traurig. Das finde ich, also sollten wir ihnen gleich tun. Also weil Himmelfahrt, ja, Himmelfahrt, was ist das eigentlich? Wenn ihr mal eure Nachbarn fragt, Arbeitskollegen, Menschen, die euch so über den Weg laufen, was ist für dich Himmelfahrt? Warum? Warum ist Jesus für unsere Schuld gestorben? Ist Jesus wirklich auferstanden? Und das ist eine ganz zentrale Frage. Was bedeutet Pfingsten dir eigentlich? Und das steht doch irgendwie alles im Zusammenhang zu Himmelfahrt. Und das ist die große Gefahr, dass wir Himmelfahrt nur als Himmelfahrt betrachten, aber nicht den Zusammenhang sehen zu Pfingsten, also zu der Ausgießung des Heiligen Geistes und zu der Auferstehung Jesu. Ich würde noch mal kurz in Lukas 24 reingehen, ab Vers 42. Da wird die gleiche Begebenheit noch mal im Lukas-Evangelium erzählt. Da heißt es, da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Also Jesus war kein Geist, ne? Also wenn ein Geist ist und er gibt ihm was zu essen, dann fällt der Fisch durch. Ne? Der kann auch gar nichts essen. Ne? Also Jesus hat ja wirklich einen Leib, Auferstehungsleib. Und er ist ja der Erstgeborene, der Erstauferstandene. Und er zeigt uns ja so ein Stück weit, was uns erwartet, wenn denn bei uns auch mal irgendwann der Groschen fällt. Der Auferstehungsleib, du hast noch Hunger auf gebratenen Fisch und der fällt nicht durch. Das ist schon mal ganz gut. Dann sagte Jesus zu ihnen, als ich noch mit euch zusammen war, habe ich euch gesagt, alles, was im Gesetz und in den Schriften der Propheten und in den Psalmen über mich steht, der Psalm muss ich immer, kommt so ein leichtes Lächeln in mein Gesicht, ne, muss in Erfüllung gehen. Und dann half Jesus ihnen, die heiligen Schriften richtig zu verstehen. Meine Güte, sie waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Jesus hat so oft davon berichtet, aber wir merken, es gibt noch so Nachholbedarf, da ist noch nicht alles gesagt. Oder es ist viel gesagt und viel wieder vergessen und nicht umgesetzt. Jesus geht gern nochmal in diese Nachhilfe mit rein und zeigt, heute, liest es doch mal nach, was geschehen muss in den Schriften. Weil Gott ist ein Gott des Wortes. Und da können wir sagen, das, was da steht, das ist, muss wahr werden und das soll wahr werden und es wird wahr werden. Und Jesus half ihnen, die Schriften zu verstehen, wie bei den Emmaus-Jüngern ja auch. Die zogen mit Jesus hoch, haben Jesus nicht erkannt. Und auf dem ganzen Weg dorthin hat Jesus ihnen die Schriften erklärt, bis es ihnen klar wurde, worum es denn auch geht. Und weiter heißt es im Vers 49, aber ich werde den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch herabsenden. Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt und mit der Kraft von oben, dass ihr gestärkt werdet. Also, das ist der Heilige Geist und Pfingsten, das ist alles ein Zusammenhang. Wir dürfen Pfingsten nur in diesem Zusammenhang denken und nicht isoliert betrachten. Da war die Auferstehung, naja, nur Auferstehung. Da war Himmelfahrt, nur Himmelfahrt. Und da war Pfingsten, nur Pfingsten. Nein, das ist alles ein Zusammenhang. Und das ist total wichtig für unseren Glauben. Total wichtig, diesen Zusammenhang zu verstehen. Weil ohne die Kraft von oben, ohne Pfingsten, ohne den Heiligen Geist, ist es ziemlich langweilig, Christ sein zu leben. Weil Gott doch die Ideen schenkt, weil er das Gelingen schenkt, weil in ihm die Freude in unserem Herzen aufblüht und die Gewissheit, dass wir in ihm geborgen sind, dass wir eine Zukunft und ein Zuhause haben. Das ist doch so wichtig. Dass Jesus von Nazareth gelebt und gelehrt hat und am Kreuz gestorben ist, wird von wenigen Menschen angezweifelt. Wirklich nur von wenigen. Das Neue Testament ist am besten bezeugt, das Dokument in der Antike, und es gibt über 5000 antike handschriftliche Texte und Textfragmente, die darüber reden, dass Jesus gelebt hat und gestorben ist. Und einmal schreibt der Apostel Paulus auch am Anfang des 15. Kapitels des 1. Korintherbriefes, da zeigte sich der Auferstandene 500 Brüdern gleichzeitig, von denen, so Paulus, die meisten noch heute leben. Sie konnten damals befragt werden. Die Auferstehung ist eigentlich unglaublich. Oft wird nur von Brüdern gesprochen. Im Rahmen der Gleichberechtigung, da waren natürlich auch Frauen und Kinder mit dabei, wurden bedauerlicherweise nicht mitgezählt. Es waren also deutlich mehr als 500. Und Paulus hat das wohl 10, 15, 20 Jahre später geschrieben. Und davon lebten natürlich noch die meisten und die konnten davon berichten. Das war also kein Phänomen Einzelner, die einfach nicht nur loslassen konnten, sondern Jesus ist wirklich auferstanden. Amen. Und das sollten wir zur Himmelfahrt einfach ganz tief in unser Herz reinsetzen. Jesus ist auferstanden. Und das ist unglaublich. Das ist phänomenal. Das muss ich mir bewusst machen zur Himmelfahrt. Und das sollen meine Nachbarn und Freunde und Arbeitskollegen, die sollen wissen, Jesus ist auferstanden. Er ist nicht nur eine historische Person, die mal gelebt hat, die schlaue Sprüche gemacht hat, die vielleicht auch Wunder gewirkt hat, wer weiß, wie auch immer, und dann leider an seinen Theorien auch irgendwie gestorben ist, ne, am Kreuz, Feierabend. So glaubt das heute die Gesellschaft. Und so leer sind ja auch die Kirchen. Ne? Wenn ich in so eine Landeskirche teilweise reingehe, 1300 Mitglieder, da kommen noch 10, 12 Leute oft zum Gottesdienst, noch nicht mal 1% mehr, sondern im Promillebereich muss man das sich anschauen. Und wo sind die anderen alle? Ne, klar, die feiern natürlich Himmelfahrt und Religion, das ist ja oft Ausübung von bestimmten Gebräuchen, aber glauben Sie von Herzen noch, dass Jesus auferstanden ist und was das für Sie persönlich bedeutet? Weil das hat ja Konsequenzen. Jesus ist ja nicht nur ein bisschen auferstanden, so wenig man ein bisschen schwanger sein kann oder eine fast richtige Telefonnummer haben kann. Das funktioniert nicht. Entweder ist Jesus auferstanden oder er ist nicht auferstanden. Und ist er auferstanden und glaubst du das, dann hat das Konsequenzen, die das nach sich zieht. Es muss Konsequenzen haben. Es kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Und das ist das Interessante. Ja, jetzt ist Jesus aufgestiegen zum Vater und er sitzt zur Rechten Gottes. Jetzt können wir uns fragen, was macht er denn da? Dann fragen wir uns, hätte ja auch was zu tun, ne? Also wenn man sich so die Gemeinde so anguckt, es gibt viele Seelsorgefälle, viele Bereiche, wo jetzt sitzt er da beim Vater. Was macht er da? Aber da zeigt die Bibel ja auch, was er da macht. In Johannes 14 sagt Jesus, dass er eine Aufgabe im Himmel hat. Also er ist nicht nur Bauunternehmer, sondern er sichert auch den Bestand des Weltalls. Da heißt es in Johannes 14, zum Beispiel im Vers 2, und da habe ich auch Bibelstellen, wo ihr mal mitgucken könnt. Also Johannes 14, Vers 2, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Wisst ihr, diese Wohnung, da gibt es keinen Pfusch am Bau. Ne? Da werden die Leitungen nicht verkalken, ne? Da habt ihr keine Probleme mit Schimmelbildung. Das ist göttliches Bauunternehmen. Jesus selbst hat seine Finger im Spiel. Da freue ich mich drauf, mal zu gucken, wie das so gebaut ist. Freut euch drauf, das ist spannend. Dann heißt es weiter, und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet ihr immer dort sein, wo ich bin. Das heißt, wie lange leben wir denn hier noch auf der Erde und wie groß ist die Ewigkeit? Ist doch super, dass wir dann mit Jesus in Gemeinschaft sein können, mit ihm zusammen können, ihn sehen können, mit ihm mal ein Pläuschen halten können. Es ist ja unglaublich, ne, dass solche Perspektiven auf uns warten. Das ist toll. Und dann heißt es im Vers 18, nein, ich lasse euch nicht als hilflose Waisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Und dann heißt es ab Vers 26, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Also der Heilige Geist ist praktisch der Jesus-Ersatz, der Jesus groß macht, der sich aufteilen kann in so ganz vielen Bereichen, dass Jesus gleichzeitig spürbar und erfahrbar ist. Weil Jesus ist ja immer nur singulär unterwegs, als eine Person. Und wenn 1000 Leute gleichzeitig von ihm was wollen, ist das gar nicht so einfach. Der Heilige Geist kann das super kompensieren. Der kann sich aufteilen, der kann sich in millionenfacher Weise aufteilen und dass Christus in uns gegenwärtig ist. Das ist ganz wichtig, weil Jesus immer nur singulär da ist und nicht sich aufteilen kann. In Hebräer 1, Vers 3 heißt es, und da geht es auch Richtung Perspektivwechsel, durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Das ist also eine der Hauptaufgaben, die Jesus hat, neben dem als Bauunternehmer. Also durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Und Leute, weiß jemand, wie groß das Weltall ist? Oder der Weltall ist? Ja, da haben wir ihn, den Weltall. Wenn ihr mal so rausguckt an so klaren Tagen, seht ihr so ein milchiges Etwas. Ne? Das ist die Milchstraße. Denkt man, ja, was ist das denn jetzt? Das ist die Galaxie, in der wir leben. Und unser Sonnensystem ist ein winzig kleiner Teil davon. Aha, gut. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen, die Größen? Also macht euch mal den Spaß, mit dem Zollstock mal den Weg zum Mond auszumessen. Ne? Wenn das ginge, ne? Das hättet ihr lange zu tun. Ne? Ich würde euch lange nicht wiedersehen. Das wäre also mit Zentimetern und Metern kommen wir da nicht weiter. Wir müssen also eine andere Maßeinheit haben. Und das ist natürlich das Lichtjahr. Das Lichtjahr ist die Maßeinheit. Lichtjahr ist. Das heißt, wenn ihr in Wolfenbüttel das Licht anmacht und wartet mal, wie lange Burkhard braucht in Wartenbüttel, bis er das sieht, ne? Da wird da nicht, das kann man gar nicht messen. Aber wenn wir jetzt vom Mond aus mal das Licht anknipsen, was meint ihr, wie lange braucht das, bis ihr das in Wolfenbüttel sehen könnt? Ja, 1,2 Sekunden braucht das. 1,2 Sekunden. Das sind 384.000 Kilometer. Manche von uns haben so einen alten Mercedes-Diesel, ne? Die laufen ja ohne Ende, ne? Und die könnten dann vielleicht mal so 384.000 Kilometer laufen. Oder man weiß es von Schwalben oder auch von Mauerseglern, die nur fliegen. In ihrem ganzen Leben kommen sie etwa auch auf diese Strecke. Aber das mit einem Zollstock ausmessen, das hat keinen Zweck, ne? Das ist einfach zu weit. Und wir reden jetzt hier von einem Lichtjahr. Also Lichtjahr, wie lange braucht das Licht, ein Jahr von nach A, um nach B zu kommen? Hier sind wir ja bei 1,2 Sekunden vom Mond bis hierher. Und ein Lichtjahr, das bedeutet etwa 9 Billionen Kilometer. Kann man sich auch nicht vorstellen, ne? Und wenn wir uns mal anschauen, das sichtbare Universum hat ungefähr einen Durchmesser von 93 Milliarden Lichtjahren. 93 Milliarden Lichtjahre. Braucht also das Licht von A nach B zu kommen. Das ist unglaublich. Das Weltraumteleskop Hubble hat mal so einen schwarzen Punkt fokussiert im Weltraum, wo man denkt, da ist nichts. Und hat ganz lange belichtet und hat dort dann ganz viele Galaxien gefunden und noch mehr Galaxien gefunden. Und dann sind alle Theorien über den Haufen geschmissen worden, wie groß überhaupt der Weltraum ist. Und die Astrologen, die merken, dass da gibt immer mehr zu entdecken in dem Bereich. Es gibt also um die 200 Milliarden Galaxien und jede Galaxie hat etwa 300 bis 900 Milliarden Sterne. Jetzt heißt es schnell den Taschenrechner zücken, wie viele Sterne haben wir denn ungefähr? Ich glaube, der Taschenrechner wird da nicht mitmachen. Das sind also, jemand hat es ausgerechnet, 70 Trilliarden Sterne ungefähr. 70 Trilliarden, das ist eine Zahl mit etwa 22 Nullen. Und das Spannende ist, die Galaxien, die entfernen sich von uns, und zwar mit Überlichtgeschwindigkeit. Das haben die auch festgestellt. Überlichtgeschwindigkeit, das gibt es eigentlich gar nicht, Überlichtgeschwindigkeit. Das heißt, es gibt im Universum Dinge, die mit irdischen Physik überhaupt nicht zu erklären sind. Auch in den schwarzen Löchern, da vergeht die Zeit völlig anders als bei uns. Und im Weltraum vergeht die Zeit auch völlig anders. Und es gibt ganz andere Gesetze. Wir denken, wir sind das Maßstab der Dinge und alles muss so funktionieren wie bei uns. Nee. Und wisst ihr was? Jesus hat das so als der Bestand des Weltraums, das ist seine Aufgabe. Und manchmal denke ich mir, kann ich mir doch ansatzweise nur vorstellen, welche Aufgaben Jesus da hat? Und ich stelle fest, eigentlich nicht. Ich habe eine gewisse Ahnung, was Jesus alles so tut, aber es ist wohl viel mehr als nur als Bauunternehmer für mich unterwegs zu sein oder für euch, sondern das Weltraum, das ist unglaublich, ne? Also da bin ich immer und immer wieder am Staunen, was Jesus da hat. Und da heißt es in Hebräer 1, die Verse 2 und 3, aber jetzt am Ende der Zeit hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Ihn hat Gott dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erbbesitz gehören soll. Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Aha, also Jesus hat die Welt geschaffen. Und der Geist schwebt über dem Wasser. Diese Bibelstelle kennen wir auch. Das heißt, diese heilige Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, wir wissen gar nicht, wie lange das überhaupt schon existiert, wie ewig das ist. Also Jesus hat die Welt geschaffen. Jesus ist nicht nur derjenige, wo alles hingeht, sondern auch, wo es herkommt. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltraums. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Genau so ist es richtig. Und das ist Wahnsinn. In dem Psalm 90, Vers 4 heißt es, 1000 Jahre sind für dich wie ein einziger Tag, der doch im Flug vergangen ist, kurz wie ein paar Stunden Schlaf. 1000 Jahre. Das heißt, hier in dem Psalm 90, Vers 4 wird schon das Gottes Zeitmaß angedeutet, dass das völlig anders läuft. Und da können wir sicher sein, dass es anders ist, völlig anders ist, dass Raum und Zeit anders funktionieren, als wir das glauben. Deswegen braucht unser Denken und Reden einen Perspektivwechsel. Doch wie oft reden wir über den Himmel? Jetzt hier bei Himmelfahrt reden wir über den Himmel. Aber das ist gar nicht so einfach. Wenn ich jetzt alle Bibelstellen nennen würde, die in der Bibel über den Himmel stehen würden, Burkhard, was meinst du? Wie viel Hinweise zeigt die Lutherbibel über den Himmel? Hast du eine Ahnung?
Nie gezählt.
Ich auch nicht, aber ich hab Möglichkeiten, technische, das zählen zu lassen. 635 Mal steht Himmel in der Bibel. Und wenn wir jetzt ausgiebig jetzt mal jede Bibelstelle uns angucken, ratet mal, wie lange der Gottesdienst dauert. Ihr merkt schon, ne, das gibt dann nichts mehr zu essen heute Mittag, ne, und der Lobpreisteil wird dann vielleicht auf nächste Woche verlegt. Nein, dies würde die Geduld überstrapazieren. Aber worum ich euch bitten möchte, ist, macht euch mal Gedanken über den Himmel. Guckt euch mal Bibelstellen Himmel an, googelt mal Himmelbibelstellen, bei Bibelserver mal Begriff Himmel eingeben, mal ein bisschen ausdrucken, lest es mal nach, bereitet euch vor. Es ist so spannend, was die Bibel über den Himmel erzählt. Und wir lesen da oft drüber weg und sagen, ja, wenn es soweit ist, ne, kümmere mich drum. Ne? Nein, kümmert euch jetzt schon mal drum und liest mal so ein bisschen. Das ist echt, das ist überhaupt interessant. Weil wir sind natürlich gefangen in Raum und Zeit, in einem Prozess der Vergänglichkeit. Ne? Wir werden uns nie wieder so jung begegnen wie heute. Das kann ich euch versprechen. Weil wir werden alle älter, so ist es halt. Ich kann es ja auch nicht ändern. Ich war neulich beim Arzt und da stand Ralf Becker 57 Jahre. Ich habe gedacht, na, das bin ich nicht. Ne? Aber da steht 57 Jahre, ich kann es nicht ändern. Das wird, geht automatisch, das Altwerden. Ja, und da ist man halt gefangen in Raum und Zeit. Und ja, und jetzt, wie gesagt, jetzt soll ich mir so einen Perspektivwechsel vorstellen. Und das ist gar nicht so einfach. Und deswegen müsste Himmelfahrt nicht nur heute sein, sondern man müsste Himmelfahrt ausdehnen auf so 14 Tage eigentlich. Und sagen, ich mache mal 14 Tage, lese ich über den Himmel, mache ich mir Gedanken über den Himmel, freue ich mich auf den Himmel und ich lasse mich auf Gottes Perspektive für mein Leben ein. Und das ist auch wichtig. Und ja, und ich habe auch keine Zweifel dran, dass Jesus auferstanden ist. Und vielleicht hast du auch Zweifel, ich weiß es gar nicht. Vielleicht können wir darüber auch mal nachdenken. Denn viele betrachten den Glauben vom Verstand aus. Wir sind ja Verstandesmenschen, ne? Wir sind ja rationale Menschen. Ne? Und das Evangelium ist rein intellektuell auch eine Zumutung. Der Verstand wehrt sich oft und sagt, das kann gar nicht sein, das ist viel zu simpel. Ne? Jesus, sei du mein Herr, trag du meine Sünden, ich will dir nachfolgen und dann kann ich Kind Gottes sein? Dann muss ich da nicht irgendwie nach Mekka und dreimal mich niederbeugen am Tag und keine Ahnung, nur noch Müsli essen, irgendwie sowas. Es ist so einfach. Und das Herz des Menschen ist suchend und das erklärt die Verkündigung des Evangeliums. Es erfährt die als eine Kraft. Aber der Verstand sagt dir, es kann eigentlich nicht sein. Und dann entsteht ein Konflikt beim Hörer zwischen Herz und Verstand. Und da gucken wir uns mal das nächste Bild an. Und das ist also das Hirn, das Herz und der Verstand. Und die beiden tragen zur Entscheidung bei. Oft ist das Herz das, was so die wichtigen Entscheidungen trifft, weil wir einfach ahnen, das ist richtig. Aber der Verstand sagt oft, nö, ist ja irgendwie anders, ne? Aber ich merke ja mit meinem Verstand, wenn ich versuche, den Weltraum zu verstehen, ist bei mir schnell Feierabend. Wenn ich versuche zu verstehen, wie das ist, über Raum und Zeit hinaus zu denken in einem Perspektivwechsel, dann sagt mein Hirn auch, nee, kann ich nicht, Error. Und so viele Fragen, die so wichtig sind, da ist der Verstand irgendwie nur mit den Erfahrungen gefüllt, die ich gemacht habe, die mich aber nicht weiterführen. Und da braucht es das Herz. Und Gott sieht das Herz, Gott spricht auch zu dem Herz. Und das Herz ist oft so ein Ding, wo der Glauben anfängt, wo ich merke, boah, da ist was dran am Glauben. Und das mit dem Herzen, dem sollten wir auch folgen, weil Gott sieht auch unser Herz und sieht, wie unser Herz denkt und fühlt und überprüft unser Herz. Es steht viel über das Herz mit drin. Und vielleicht liegt das bei dem Verstand auch so an den alten Griechen, weil die Griechen waren ja immer so die führende Nation in den Wissenschaften. Und da, bei den Griechen geht der Verstand über alles. Und deswegen schreibt auch Paulus im 1. Korinther 2, Vers 14, der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Da sind wir wieder bei Pfingsten, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und Epheser 1, 18 und 19 heißt es, eröffne euch das innere Auge, oder in der Lutherbibel heißt es Augen des Herzens, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben, zu welcher großartigen Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der heiligen Engel bestimmt hat. Also, die heiligen Engel werden wir dann sehen. Wir sind dann mit denen zusammen, mit den Kollegen. Und das wird also eine gute und fröhliche Gemeinschaft werden. Das können wir uns gar nicht jetzt so vorstellen. Aber es ist so, es ist Täter drin, können wir uns drauf verlassen. Und wenn du jetzt aber sagst, hier und da habe ich Probleme mit dem Glauben, ich habe so gewisse Glaubenshindernisse oder auch Hemmnisse und verstehe das eine oder andere nicht, dann sagt ja Paulus, dass der Geist Gottes euch die Augen des Herzens öffnet. Das heißt, ihr seid damit nicht alleine, sondern Gott hilft, dass das Herz sehen kann, dass das Herz verstehen kann, dass der Heilige Geist zu dem Herz sprechen kann, dass ihr auf einmal Ideen habt und Dinge seht, die ihr vorher nicht gesehen habt. Weil über das Herz entsprechend Gott auch zu euch redet. Auch hier und da über den Verstand. Aber meistens über das Herz geht das Ganze. Und da lasst euch einfach auf Gott ein, dass ihr da auch viele Bereiche habt, wo ihr noch lernen könnt und wo ihr euch entsprechend darauf einlassen könnt. Ja, wie weit ist der Himmel entfernt? Ich habe heute euch ein Maßband mitgebracht, um das mal auszumessen, wie weit der Himmel entfernt ist. Also wenn ich jetzt anfange, die Distanz vom Mond und zur Erde nachzumessen, dann werdet ihr mich lange nicht sehen. Aber das habe ich jetzt nicht vor. Also wie weit ist der Himmel entfernt? Was meint ihr? Also bei Männern ist das Durchschnittsalter in Deutschland, ich habe es nachgegoogelt, 78,5 Jahre. 78,5 Jahre. So, ich bin jetzt 57 Jahre, habe ich euch schon erzählt, ne? Da. Das heißt, ich habe noch rein statistisch so viel. Das ist, also das meiste ist schon weg. Wissen ist noch da. Wollen wir das Beste draus machen, nicht wahr? Bei den Frauen, ich weiß auch nicht warum, die werden älter. Ne? Die werden 83,4 Jahre, das ist die weiße Linie hier. Also Frauen haben es dann bis dahin praktisch. Und ich weiß ja nicht, wie alt du bist, aber rein statistisch mach dich schon mal auf was gefasst. Klar, es werden Leute auch 105 und 107, aber manche sterben auch eher. Also die Sache mit dem Himmel, was ich euch zeigen möchte, ist gar nicht mehr so weit weg. Weil Ewigkeit, das ist unendlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die irdischen Jahre sind aber mit Maßband zu zählen. Und da wir ja alle nicht jünger werden, macht es Sinn, sich auf den Himmel zu freuen. Wirklich zu freuen. Und das wollen wir ja auch mit Lobliedern machen. Das wollen wir einfach Jesus auch sagen, dass wir uns freuen. Deswegen gibt es auch Gelegenheit, dann bei den Lobpreisliedern vielleicht auch Jesus irgendwas zu sagen. Zu sagen, Mensch, ich danke dir für das und das oder ich freue mich auf das und das. Einfach die Gemeinschaft mit dran teilhaben zu lassen, an dem, wie ich mein Glauben lebe. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Auch von Himmelfahrt. Ja, und das ist, wir einfach über die Bibelstellen nachdenken, über Gottes Perspektive. Weil ich bin sicher, ich gehe mal weg vom Mikrofon, ne? Ich bin sicher, das Beste kommt noch. Das Beste wartet noch auf uns. Wollt ihr nicht auch sehen, wie Jesus euch ein Haus gebaut hat, eine Wohnung gebaut hat, wie das dann so aussieht? Oder mit Gemeinschaft der Engel, das ist spannend, oder? Leute, das war da alles Leben und Erleben, wie Jesus das Weltraum, den Bestand sichert, wie er das macht. Und wir sind da mit dabei und können mit ihm schnacken sozusagen. Das ist doch toll. Also ich freue mich auf den Himmel und ich hoffe, von dieser Freude dir auch so ein bisschen was mitzugeben. Und sagen wir Amen. Und jetzt machen wir mit Liedern weiter.